Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen.
I hope very much now, speaking of elected representatives, that my fellow MPs in Westminster do now come together to get Brexit done, to get this excellent deal over the line and to deliver Brexit without any more delay.
Boris Johnsons erster Appell an die britischen Parlamentarier. Wird der Brexit also nun wirklich bald dann erledigt sein? Und können sich die Europäer dann den anderen drängenden Themen zuwenden? Das besprechen wir hier gleich. Außerdem geht es in die Schweiz, die am Sonntag wählt und zwar aller Voraussicht nach sehr viel grüner als beim letzten Mal. Und auch heute beschäftigt uns das digitale Tschechien. Wir besuchen die IT-Hauptstadt des Landes, Brünn. Luxemburgs Premier Bettel ging nach dem Brexit-Deal ein, sagen wir mal, launiger Spruch über die Lippen.
Also die Hoffnung ist da, dass wir uns nicht mehr treffen.
Damit sich die EU ohne das lästige Brexit-Thema auch mal anderen wichtigen Themen widmen kann. So überraschend, so schnell der Vertrag gestern Vormittag beschlossen wurde von Boris Johnson und EU-Chefverhandler Barnier, noch ist das Ganze wirklich nur eine Hoffnung. Schließlich könnte Johnson morgen auch mit dem Deal 2.0 das gleiche Schicksal wie seiner Vorgängerin May widerfahren. Sie haben es heute sicher im Programm gehört, es wird sehr knapp im Unterhaus. Ja, und dann muss ja auch noch das EU-Parlament sein Plazet geben. Nur die Staats- und Regierungschefs haben den Deal gestern Abend schon abgesegnet, um sich dann den weiteren Gipfelprogrammpunkten zuzuwenden, die ja nicht minder kompliziert und umstritten sind. Unser Korrespondent Peter Kapern hat das Ganze für uns in Brüssel beobachtet. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Kapern, Deal am Vormittag ausgehandelt, dann einstimmig angenommen von den Staats- und Regierungschefs. Warum ging es denn doch so schnell?
Naja, so schnell war das ja nicht. Die Unterhändler hatten da ja mehrere Tage und Nächte beieinander gesessen und ganz zum Schluss hatte man so ein bisschen den Eindruck, eigentlich war der Deal schon fertig, stand in allen ausgearbeiteten Paragraphen auf dem Papier, aber alle warteten noch darauf, dass Boris Johnson auch tatsächlich drauf einschlägt, weil der noch immer versucht hatte, in London die DUP von diesem Deal zu überzeugen. Und erst als klar war, dass er deren Platz, deren Zustimmung erstmal nicht bekommen würde, da ist er dann nach Brüssel gekommen und hat dann auch so eingeschlagen, wie die Dinge dann eben in London standen.
Es gibt jetzt keinen Backstop mehr. Irland bleibt de facto im EU-Binnenmarkt. Die Zollabwicklung findet zwischen Nordirland und England statt, sodass die EU da außen vor ist erstmal. War es umstritten, den Briten da so viel Vertrauen entgegenzubringen?
Ich glaube, so viel ist das gar nicht. Also zum einen ist diese Variante, die da beschlossen wurde, ja schon einmal besprochen worden. Zum anderen muss man sich genau anschauen, was da passiert ist. Es gab ja in dem ursprünglichen Austrittsvertrag einen Backstop, weil man gesagt hat, nach dem Austritt wollen wir uns eine Regelung für Irland einfallen lassen. Wir wollen die aushandeln. Und wenn uns das nicht gelingt, dann soll der Backstop in Kraft treten. Nun hat man aber eine dauerhafte Regelung für Irland gefunden und damit ist der Backstop ja de facto überflüssig. Und was die Verlegung der Grenzkontrollen in die irische See angeht, das ist ja vor allem ein Entgegenkommen der britischen Regierung gewesen. Boris Johnson selbst hat ja so eine Regelung vor einigen Monaten noch kategorisch ausgeschlossen. Jetzt hat er sie akzeptiert. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat gestern Abend hier in Brüssel darauf hingewiesen, dass wenn die Briten dort ihre Kontrollen machen, aufpassen also, dass keine Waren auf den europäischen Binnenmarkt kommen, die Europa dort nicht haben will, dass dann natürlich auch die Europäer kontrollieren können, dass die Briten diese Arbeit auch gut und anständig und gründlich machen. Und im Zweifelsfalle, wenn sich beide Seiten über die Abwicklung dieser Grenzkontrollen streiten sollten, dann wäre der Europäische Gerichtshof mit dieser Rechtsfrage beschäftigt, mit diesem Streit beschäftigt. Also so völlig wehrlos sind die Europäer dann nicht, wenn sie zuschauen, wie diese Grenzkontrollen laufen werden.
Boris Johnson muss den Deal ja noch durchs Unterhaus bekommen. Sehr fraglich, ob er da eine Mehrheit bekommt. Auch das EU-Parlament muss zustimmen. Wie sieht's denn da aus? Was ist da Ihre Prognose?
Also ich würde die Situation im Europaparlament mal so beschreiben. Am liebsten wäre es der ganz überwiegenden Mehrheit, so wie das ja auch im Rat der Fall ist, der ganz überwiegenden Mehrheit der Europaabgeordneten, wenn die Briten in der Europäischen Union blieben. Insofern werden sie einem solchen Deal definitiv nicht jubeln zustimmen, aber sie würden ihm zustimmen. Daran habe ich keinen Zweifel, weil sie das natürlich die Arbeit der Unterhändler und den Willen des britischen Volkes natürlich respektieren. Die Frage ist aber, wann sie das tun. Es wurde ja immer wieder die Frage gestellt, kann denn dieser Austritt der Briten noch bis zum 31. Oktober gelingen, so wie Boris Johnson das den Briten versprochen hat. Und da sind die Formulierungen recht vorsichtig. Also wenn alles perfekt läuft, dann kann das klappen, so hört man aus dem Rat. Dann würde das bedeuten, dass auch das Europaparlament bis dahin seine Arbeit tun muss. Das tagt nächste Woche in Straßburg. Da müsste dann also die Zustimmung kommen. Bis dahin müsste das Gesetz komplett durchs Unterhaus in London sein, mit allen drei Lesungen. Und es gibt allerdings auch Europaabgeordnete, die bezweifeln, dass man dieses Pensum so schnell wird abwickeln können. Und die bezweifeln, dass das Ganze bis zum 31. Oktober tatsächlich über die Wupper gebracht werden kann.
Also noch diverse Fragezeichen. Dann lassen Sie uns noch mal kurz über die anderen Gipfelthemen reden. Fast umstrittener noch als der Brexit-Deal ist die Frage der potenziellen neuen Mitglieder: Albanien, Nordmazedonien. Vor allem Frankreichs Präsident Macron sträubt sich da gegen eine Aufnahme von Beitrittsverhandlungen. Wie stehen da die Chancen auf eine Einigung?
Die haben sich in der vergangenen Nacht zerschlagen. Es hat sehr lange gedauert, bis die Beratungen in diesem Punkt dann abgebrochen wurden, weil Emmanuel Macron gegen die Aufnahme der Verhandlungen, der Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien ist, obwohl nach Aussage der EU-Kommission die beiden Länder alle Vorbedingungen dafür erfüllt haben, die die EU gestellt hat. Emmanuel Macron stand fast allein in dieser Frage. Nur die Niederlande, die haben auch noch Bedenken, allerdings auch nur im Falle Albaniens, nicht im Falle Nordmazedoniens. Und Emmanuel Macron sagt, bevor wir Beitrittsgespräche mit diesen beiden Ländern starten, müssen wir die ganze Beitrittsprozedur überarbeiten und verändern, damit nicht wieder Länder beitreten, die in bestimmten Bereichen noch nicht so weit sind, zur Gemeinschaft dazuzugehören. Die Europäer, die anderen Mitgliedstaaten allerdings argumentieren, dass die Beitrittsverhandlungen ja so viele Jahre dauern würden, dass man dies auch parallel machen könnte, den Beitrittsprozess überarbeiten. Das allerdings wollte Emmanuel Macron nicht zugestehen, deshalb der Abbruch der Gespräche in diesem Punkt in der vergangenen Nacht. Und die Vermutung steht einfach im Raum, dass Emmanuel Macron da nicht in der Sache argumentiert, sondern getrieben ist von innenpolitischen Nöten.
So geschlossen die EU bis zuletzt aufgetreten ist, so gespalten ist sie bei den Neubeitrittsfragen. Über den Gipfeltag 1 in Brüssel sprach ich mit Peter Kapern. Vielen Dank. In der Schweiz dominiert seit 20 Jahren eine Partei, die sich die AfD zum Vorbild nimmt. Eine Partei, die Ausländer schon mal als schwarze Schafe plakatiert, Minarette wie Raketen oder aktuell die Schweiz als gesunden Apfel, zerfressen von Ungeziefer, womit EU und Opposition gemeint sind. Die SVP, die Schweizerische Volkspartei. Bei der letzten Wahl 2015 hat sie mit dieser sehr, sehr rechten Programmatik fast 30% der Stimmen eingefahren. Übermorgen haben die Schweizer wieder die Wahl in beiden Kammern und da könnte sich das Pendel wenden, und zwar nach links bzw. links-grün. Denn Fridays for Future und die Klimadiskussion, die sind auch an den Eidgenossen nicht ganz vorbeigegangen. Dietrich Karl Meurer.
Ich habe schon gewählt. Wahlen sind grundsätzlich wichtig.
Ich habe schon gewählt.
Das mache ich noch, aber ich habe noch nicht gewählt.
Diese spontane Straßenumfrage in Zürich erweckt einen falschen Eindruck. Die Schweizer sind eigentlich wahlfaul. Während in der EU die durchschnittliche Wahlbeteiligung bei 66% liegt, beteiligte sich in der Schweiz bei den letzten Nationalratswahlen nicht einmal jeder zweite Stimmberechtigte. Das liege unter anderem am System der direkten Demokratie, erläutert der Politikforscher Andreas Ladner von der Universität Lausanne.
Ganz klar, wir haben traditionell eher eine tiefe Wahlbeteiligung. Und das wird so begründet, dass halt die Leute sonst, wenn es dann wichtiger wird, wenn es zur Abstimmung kommt, kommt, also wenn es dann zu Fragen kommt, wo man konkret Ja oder Nein sagen kann mit der direkten Demokratie, dann, je nachdem, wenn das wichtig ist, können sich die Leute ja dann noch immer beteiligen und können dann sagen, was gemacht werden muss.
Die letzten Wahlen 2015 standen unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise. Sie bescherte der schon seit Jahren stärksten Partei, der rechtskonservativen, EU- und zuwanderungskritischen Schweizerischen Volkspartei SVP, das Rekordergebnis von fast 30%. Doch nicht mehr die Zuwanderung beschäftigt die Schweizer am stärksten, sondern ein anderes Thema, erläutert Politikforscher Andreas Ladner.
Wir sehen tatsächlich, dass in diesem Wahlkampf die Umwelt und vor allem der Klimawandel das entscheidende Thema ist. Das ist etwas, was alle Leute umtreibt und wo sie sich Sorgen machen.
Und zwar noch vor der Finanzierung von Renten und Krankenkassen, dem komplizierten Verhältnis zur Europäischen Union oder der Zuwanderung. Angesichts dessen hat sich die zweitstärkste Schweizer Partei, die liberale FDP, dem Thema Klimawandel geöffnet. Die SVP setzt dagegen weiter auf Altbekanntes: Abgrenzung von der EU und Begrenzung der Zuwanderung, so Parteipräsident Albert Rösti.
Wir sind nicht eine Partei, die auf Umfragen zur Stimmungslage reagiert, sondern wir wollen das bearbeiten, was für den Wohlstand unseres Landes richtig ist, was auch langfristig für den Erfolg der Partei richtig ist. Da wechselt man nicht die Thematik, nur weil ein paar Schüler auf der Straße gehen und über apokalyptische Szenarien zum Weltuntergang diskutieren.
Diese Haltung dürfte laut der letzten Wahlumfrage des Schweizer Radio und Fernsehens die SVP Stimmen kosten. Doch der Parteichef gibt sich gelassen.
Wir hatten auch vor 4 Jahren einen negativen Trend vorausgesagt und dann gewonnen. Ich bin zuversichtlich.
Während den Mitteparteien, egal ob christlich-bürgerlich oder sozialdemokratisch, keine größeren Veränderungen vorhergesagt werden, dürfen sich die Ökoparteien auf Zuwächse freuen. Entsprechend der Umfragen legen die Grünen und die Grünliberalen zusammen auf 18% zu und wären damit die drittstärkste Kraft. Nach dem Rechtsrutsch von vor 4 Jahren wird jetzt schon von einem Grünrutsch gesprochen. Auf die Zusammensetzung der Schweizer Regierung wird das wohl keinen Effekt haben, obwohl traditionell im 7-köpfigen Bundesrat die 4 stärksten Parteien vertreten sind. Die Hoffnung der Grünen auf einen Ministerposten dürften sich nicht erfüllen, meint Balthasar Glättli, der bisherige Fraktionschef der Grünen im Nationalrat.
Die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen ihre grundsätzlich berechtigte Forderung, endlich in der Regierung auch mit Verantwortung tragen zu dürfen, auf Bundesebene realisieren können, ist sehr klein. Die Verteilung der Bundesratssitze, das ist ja quasi ein Kartell der 4 größten Parteien und die müssten ja gegen ihre eigenen Interessen abstimmen, um uns einen Sitz zu geben.
Das wird wohl erst passieren, wenn sich die Kräfteverhältnisse im Nationalrat auf Dauer ändern, also über mehrere Legislaturperioden. Auch wenn die Wahlen also keine großen Veränderungen bringen, so wird der Wahlausgang dennoch einen Effekt haben, erklärt Politikforscher Andreas Ladner.
Das sind Signale, die dann aufgenommen werden, die auch in die Politik einfließen. Man weiß, Ökologie ist ein Thema, wird wichtiger werden und es wird schwieriger, da mit immigrationsfeindlichen Parolen die großen Massen zumindest zu erreichen. Also die Auswirkungen sind nicht ein Wandel der Kräfteverhältnisse fundamental, sondern es sind mehr so kleine Korrekturen in der Politik, die dann aber auf längere Zeit hinaus durchaus ihre Auswirkungen haben können.
Grünruck statt Rechtsruck in der Schweiz. Dietrich Karl-Meurer hat uns die Ausgangslage vor der Wahl geschildert und uns erläutert, warum sich trotzdem nur wenig ändern könnte. Nicht nur Estland, Rumänien oder Polen sind besonders Digital Native, auch in Tschechien wächst die IT-Industrie sehr viel rasanter als in den großen, behäbigen westeuropäischen Staaten. Und zwar vor allem in der zweitgrößten Stadt des Landes, in Brünn. Die hat sich in kürzester Zeit zu einem der großen IT-Zentren Osteuropas entwickelt. Die Zahl der IT-Beschäftigten, die ist zum Beispiel zwischen 2009 und 2017, hat sie sich versiebenfacht. Und die Gehälter haben sich währenddessen um 50% erhöht. Sie ahnen es, die Mieten dementsprechend auch. Brünn wird jünger, moderner und teurer. Kilian Kirchgessner war für uns im digitalen Zentrum Tschechiens unterwegs.
Es liegt ein Hauch der alten K&K-Atmosphäre in der Luft. Die großen Bürgerhäuser haben prächtige Fassaden. Eine Mariensäule steht auf dem Platz. Die Einheimischen flanieren in gemächlichem Tempo. Die Kaffeehäuser sind gut besucht. Von Brünn aus ist es ein Katzensprung nach Wien, ins Herz der einstigen österreichisch-ungarischen Monarchie.
Wir sind jetzt auf dem Jakobsplatz, einem der Symbole für die Veränderungen in der Stadt.
Tomasz Isak steht mitten auf dem Platz vor der Jesuitenkirche. In den Häusern ringsum sind Cafés und Bars. Isak ist 39 Jahre alt, weißes Hemd und eleganter Anzug. Er ist einer von denen, die Brünn verändert haben. Für sein Studium ist er vor vielen Jahren hierher gezogen.
Damals war der Platz hier tot, das war zumindest mein Eindruck. Er war nicht so herausgeputzt, die ganzen Bars gab es noch nicht. Das war generell so. In Brünn gab es einfach kein Nachtleben.
Heute pulsiert hier das Leben. Sobald im Frühling die ersten Sonnenstrahlen herauskommen, sitzen Hunderte an den Tischen der Restaurants, so wie im gesamten Stadtzentrum von Brünn. Tomasz Isak ist in einer Bürgerinitiative mit Namen Žít Brno aktiv, frei übersetzt etwa Brünn leben, und saß für sie einige Jahre im Stadtrat. Wenn er durchs Zentrum läuft, kann er zu jedem Haus, jedem Platz eine Geschichte erzählen. Angekommen auf dem Freiheitsplatz, einem zentralen Platz in Brünn, zeigt er auf die umliegenden Häuser.
Vor 5 Jahren war dieser Platz voller visuellem Smog. Überall waren Werbeschilder angebracht, hässliche Verkaufsbuden standen hier. Es gab keinerlei Respekt vor der Geschichte des Platzes und der Architektur. Heute ist das anders und man kann gleich spüren, auch die Atmosphäre hat sich geändert.
In Brünn ist der Boom der tschechischen IT-Branche am sichtbarsten. 380.000 Einwohner leben hier. Viele von ihnen arbeiten in einem der Digitalunternehmen. Ganze Büroquartiere sind in den vergangenen Jahren entstanden. Ausländische Softwareunternehmen haben sich dort ebenso eingemietet wie einheimische Start-ups. Auch Tomasz Isak ist Unternehmer. Mit seinen 40 Mitarbeitern hat er sich auf Online-Werbung und Webseiten spezialisiert. Er steuert ein Café am Dominikanerplatz an. Sein Lieblingstisch steht oben auf der Galerie. Er nimmt an einer riesigen hölzernen Kabeltrommel Platz, die zum Tisch umfunktioniert wurde, und bestellt einen Cappuccino. Was in den zurückliegenden paar Jahren in Brünn passiert ist, sei eine Art positiver Teufelskreis gewesen. Innovative IT-Firmen lockten junge Leute an, mit denen das Leben in der Stadt attraktiver, studentischer wurde. Und diese besondere Atmosphäre wiederum sorgte dafür, dass die nächsten Unternehmen auch hier investieren wollten.
Das ging irgendwie Hand in Hand. Am Anfang gab es eine starke Vision, etwa von den Gründern des hiesigen Innovationszentrums und von privaten Firmen, die Technologieparks aufgebaut haben. Sie zogen alles andere hinter sich her. Die Dynamik war viel stärker als etwa in Prag. Es ist geradezu unglaublich, was das mit der Region gemacht hat.
Das Tempo der Veränderung allerdings ist nicht allen ganz geheuer. Die Initiative Žít Brno, für die Tomasz Isak aktiv ist, scheiterte bei den Kommunalwahlen im vergangenen Jahr an der 5%-Hürde. War das ein Votum gegen die Richtung, in die sich die Stadt entwickelt? Und werden jetzt viele der Neuerungen wieder zurückgedreht? Für Antworten auf diese Fragen ist das Wahlergebnis noch zu frisch. Die neue Koalition muss erst Tritt fassen. Tomasz Isak jedenfalls ist nicht mehr als Ratsherr dabei, wenn jetzt über die Zukunft der Stadt entschieden wird. Wenn er deswegen frustriert ist, lässt er sich das nicht anmerken.
Ich kann das nur empfehlen. Jeder soll mal die Kommunalpolitik ausprobieren. Man kann wirklich etwas anstoßen, das geht.
Dass die Änderungen in der Stadt, die ganze umgekrempelte Wirtschaftsstruktur, auch neue Probleme schaffen können, bekommt Tomasz Isak dennoch zu spüren. Der Boom stelle ihn vor ganz handfeste Herausforderungen, sagt er.
Hier haben sich viele interessante Firmen aus der ganzen Welt angesiedelt, die den Fachleutemarkt komplett leergesaugt haben. Manager, Entwickler, Designer, alle sind zu den internationalen Firmen gegangen. Es war niemand mehr auf dem Markt.
Vor einiger Zeit entschloss er sich deshalb zu einem Schritt, den er eigentlich nicht gehen wollte. Er eröffnete eine Niederlassung in Prag. Ausgerechnet dort, in der Hauptstadt, mit der Brünn eine herzliche Rivalität verbindet. Anders sei es aber einfach nicht mehr gegangen, sagt Tomasz Isak. In Prag finde er leichter IT-Mitarbeiter als hier im boomenden Brünn.
Ja, und mehr über das digitale Tschechien gibt's morgen in den Gesichtern Europas, 11.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Hier übernimmt jetzt Christian Röther mit der Sendung Tag für Tag. Und das war's von uns, von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende.